Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zur zweiten Episode vom Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Dennis, scheint bei dir auch die Sonne?
Ja, lieber Klaas, vorhin gab es einen kurzen Schauer, aber jetzt ist weit und blau und herrlich und ich sitze hier in meiner trockenen Headquarter-Höhle und nehme mit dir ein bisschen Podcast auf, freue ich mich schon drauf. Wie sieht's aus bei dir unten in Buxte? Alles fresh bei euch?
Ja, alles gut. Die Sonne scheint nämlich auch hier, scheint in mein Fenster rein. Und ich habe auch echt Bock aufs Aufnehmen. Schön, dass wir es geschafft haben, mal wieder.
Ja, der Alltag bringt dann schon so ein paar Tücken mit sich. Und wir beide sind ja gerade auch in vielen anderen Themen verwickelt, sodass es mit dem Aufnehmen manchmal echt ein bisschen heikel ist. Aber ja, cool, dass wir es geschafft haben. Wie sieht's denn aktuell aus auf deiner Baustelle? Ich habe ein Bild von dir gesehen, wo Rohbau war. Erzähl ein bisschen, wie ist der Stand der Dinge mit deiner neuen Praxis?
Ja, total. Ich ziehe ja um in einer Woche, beziehungsweise in 5 Tagen. Und ich war schon kurz vorm Flennen, als ich letzte Woche da die Baustelle betreten habe. Oh Gott, ja. Also ich muss sagen, ich muss mich um fast nichts kümmern. Also ich muss mich um relativ viel kümmern, aber ich muss nicht die Handwerker beaufsichtigen oder beauftragen. Und das macht die Vermieter, die Immobilienfirma für mich, die richtet die Räume her, wie ich sie haben möchte. Und gibt sich dabei auch echt Mühe. Ich hatte da bisher ein gutes Gefühl. Ich hoffe nur, dass das klappt. Und mir ist jetzt mehrfach zugesichert, dass ich am Freitag einziehen kann und dass ich am Montag loslegen kann unter neuer Adresse und größeren Räumen und helleren Räumen und mit mehr Platz. Genau. Okay. Und es ist auf jeden Fall ein Graus. Also umzuziehen und weiß auch nicht. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub, was halt echt einerseits gut war, um da mal von wegzukommen, von dem ganzen Zeug. Aber in der Zeit hätte ich halt auch andere Sachen machen können. Aber der Urlaub war schon länger geplant und das wollte ich auf keinen Fall absagen. Und jetzt bin ich daran interessiert, wenn ich jetzt die nächsten Tage wieder in die neuen Räume reintrete, ob die da schon vorangekommen sind, die Jungs und Mädels.
Okay.
Mal schauen.
Also bist du dann wirklich committed? Du hast jetzt dann auch keine Termine mehr vergeben in deiner Praxis oder hast du Termine vergeben und musst die dann in der neuen Praxis auch abwickeln oder musst du
es genau. Irgendwie? Genau. Es ist ja alles nicht mehr so einfach, wenn man irgendwann eine laufende Praxis hat. Also wir haben ja meistens 2-3 Monate im Voraus alle Termine schon vergeben. Das heißt, es muss Montag losgehen in den neuen Räumen.
Also du musst auch aus der alten Räumlichkeit raus. Also das.
Es ist eng gestrickt auf jeden Fall, der Zeitplan, muss man sagen.
Ja, krass. Also ich bin ja gerade auch im Prozess umzubauen und umzuziehen. Bei mir ist es glücklicherweise ein bisschen entspannter, weil ich ja lediglich Untermieter bin und ein sehr gutes Verhältnis zu beiden Untermietparteien habe und mit denen schon abgesprochen habe, egal wie lange die Baustelle bei mir dauert, ich kann auf jeden Fall meine jetzigen Räumlichkeiten weiter nutzen und auch verlängern und so weiter und so fort. Also das ist schon mal cool. Ätzend ist natürlich, dass ich jetzt schon doppelt Miete löhnen muss und das würde ich natürlich auch gerne minimieren. Und bei mir ist es jetzt auch mit den ersten Handgriffen losgegangen und ich bin ganz happy, dass da jetzt was passiert und ich habe da einen Raumausstatter, der gerade jetzt schon ein bisschen Wände vorbereitet und die Trockenbausachen vorbereitet und so weiter, da bin ich ganz happy. Allerdings ist mir jetzt richtig ein Ding um die Ohren geflogen und zwar hatte ich schon ein Angebot von einem
Rohrbruch.
Elektriker. Ja, so ähnlich. Kabelbruch. ein Angebot vom Elektriker, und Elektrik war wirklich das schwerste Gewerk zu bekommen, also sowieso super schwer, Handwerker zu kriegen, Baumaterialien zu kriegen aktuell und so weiter und so fort. Und Klempner habe ich glücklicherweise, das scheint zu funktionieren, das ist coolerweise auch ein Patient von mir, also da greift das Netzwerk irgendwie, das funktioniert ganz gut. Aber Elektrik halt nicht, und da scheinen jetzt 5 von 6 Mitarbeitern auf unbestimmte Zeit krank zu sein, und jetzt können sie meinen Auftrag nicht mehr halten, und am Montag telefoniere ich mal mit denen und schaue mal, wo die Reise dahin geht, ob die das überhaupt noch übernehmen können oder ob ich mir einen ganz neuen Elektriker suchen muss, und das zerhackt extrem meinen Zeitplan gerade und stresst ein bisschen. Aber naja, it is what it is. Ich drücke dir die Daumen, dass du das Heile hinbekommst. Wie machst du das denn so mit Bänke rüberbringen und so? Hast du da irgendwie schon LKW gemietet und deine ganzen MitarbeiterInnen schlören dann die ganzen Sachen rüber, oder wie passiert
das? Nee, ich habe mich jetzt dafür entschlossen, das von der Firma machen zu lassen. Kostet auch ein Heidengeld, und es war auch da schwierig, jemanden zu finden.
Okay.
Und es ist ja nur so, keine Ahnung, 300 Meter weiter. Aber wird trotzdem auf jeden Fall ins Geld gehen. Und ich hoffe, dass die Firma das halbwegs hinkriegt. Und es ist eigentlich echt kein Ding gewesen, aber das hätte mich jetzt auf jeden Fall noch gekillt, glaube ich, wenn ich das noch alles organisieren müsste. Und ist so schon echt.
Was passiert denn über ein Wochenende, oder hast du dann irgendwie die
halbe Woche Freitag, die Praxis morgen
zu, oder?
Nee, es ist der Freitag zu. Und die Jungs und Mädels von der Umzugsfirma kommen am Freitagmorgen, packen alles ein, packen drüben alles aus und verschwinden wieder. Was ich halt mit meinen Mitarbeitern und mit privaten Leuten mache, ist halt so alles in Kartons packen, alles wieder auspacken, Schränke aufbauen, Graffiti an die Wände und so weiter.
Dein florales Wandtattoo, worüber wir letzte Folge gesprochen haben. Das muss natürlich sitzen.
Ja, was ich noch eigentlich wirklich bräuchte, ist jemand, der mir eine korrekte Inneneinrichtung macht. Also ich habe irgendwie nicht so ganz das Händchen dafür, und auch ich hatte so ein bisschen auf die weiblichen Personen in meiner Familie drauf gepocht, dass die mir so ein bisschen dabei helfen, die Praxis ein bisschen schöner zu gestalten, aber auch da ist das Händchen nicht so ganz vorhanden. Vielleicht ich müsste vielleicht nochmal eine Architektin oder irgendwie sowas mir da klären.
Ja, kannst du mich nochmal anhauen, da kann ich dich mit bewerfen.
Kannst du mich abhucken, ja.
Definitiv.
Ja. Okay, gut, ja, Stress hört nicht auf. Es ist immer was Neues zu tun.
Ja, aber es ist ja positiv. Wenn es dann irgendwann geschafft ist, dann wird es auch cool. Ich freue mich schon total.
Ich freue mich auch.
Auch deine Praxis zu sehen, dann wir müssen uns unbedingt mal in unseren Praxen besuchen. Und,
wird kommen.
Klaas, ich war vor ein paar Wochen auf einer Fortbildung, wollte ich nochmal ganz kurz von sprechen. Und zwar, du bist ja schon der Grandmaster im Faszien-Distorsionsmodell nach Typaldos. Ich bin noch ein Rookie, sagen wir mal, obwohl ich es eigentlich tagtäglich und fast an jedem Patienten auch anwende. Wir haben ja im Rahmen unserer Osteopathie-Ausbildung den FDM-1-Kurs gehabt, der mich schon für viele Themen, so gerade im Sportbereich, bei Sportverletzungen sowas, therapeutisch nach vorne gebracht hat, weil man damit meiner Meinung nach sehr schnell, sehr effektiv gerade Schmerzen lösen kann. Meistens geht es ja in Richtung Schmerz. Und da habe ich mir jetzt den zweiten Kurs gegeben, FDM-2 hier in Hamburg, bei deinem alten Kollegen und Kumpel und Chef Carsten Schmielgeit, der das ja wirklich erfahren und auch sehr witzig und locker rüberbringt. Und
einer meiner Spitznamen für ihn ist Schmillgoat, also G-O-A-T, Greatest of All Time, weil er halt so ein großes Können hat.
Genau. Ich habe mega profitiert. Ich bin die ganze Zeit selber mit unseren Rückenbeschwerden rumgeeiert und habe immer schon gedacht, fuck, ich muss mal selber los irgendwie, weil ich habe selber auch nicht mehr in den Griff gekriegt. Und es war so ein diffuses Ziehen. Und dann haben wir Zylindertechniken, ich sag mal, am unteren Rücken, LWS da, Fascia thoracolumbalis etc., diese Ecke gemacht. Und da habe ich mich dann
Hast dich schön behandeln
gemeldet.
Lassen.
Und dann hat er mir wirklich das Fell über die Ohren gezogen. Jo. Ich habe geschrien. Ich hatte Pipi in den Augen. Und der ganze Kurs, der glücklicherweise relativ klein war, hat sich ein bisschen kaputt gedacht. Aber es hat mich mega nach vorne gebracht. Und seitdem bin ich nochmal wieder überzeugter und angetan von der FDM-Sache per se. Und musste sagen, dass ich nach dem FDM-1-Kurs so quasi mit Triggerband und hernierten Triggerpunkt so durch die Gegend geflitzt bin, aber die Zylinderdistorsion eigentlich gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Und wenn ich jetzt meine Patienten aus der FDM-Brille betrachte, habe ich schon immer viel in Richtung Triggerband interpretiert, was aber eigentlich gerade häufig im Nacken eine Zylinderdistorsion war. Und ich kann nur sagen, dass das nochmal die Effektivität meiner Arbeit echt nach vorne gepumpt hat. Das war ist ja echt gut. Obwohl die Patienten jetzt zum Teil noch mehr leiden bei mir. Also
noch
bei
mehr blaue Flecken haben.
Ja, also glücklicherweise blaue Flecken kriege ich irgendwie ganz gut hin, dass ich die vermeide. Also es gibt ja Menschen, die neigen total dazu. Andere aber nicht, und irgendwie kann ich meine Spuren häufig ganz gut verwischen, sozusagen. Aber
immer einfach ein Tape drüber kleben, ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Schön Kinesio-Tape oder irgendwas.
echt cool, und ich kann es nur empfehlen, auch an die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht noch in der Ausbildung sind oder Osteopathie studieren, schaut euch das gerne nochmal an, oder auch gerne die Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Also ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich war der einzige Osteopath im Kurs, ansonsten waren es nur Physios. Mhm. Also nicht nur, aber ausschließlich Physios. Und ich kann es nur empfehlen, Punkt.
Ja, genau. Also ich selber bin ja schon jetzt mittlerweile seit 12 Jahren mit der Nummer unterwegs und kenne es halt mehr oder weniger in- und auswendig. Und es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Werkzeug. Also aus meiner Sicht geht einem einiges durch die Lappen, wenn man diese Werkzeuge nicht beherrschen würde. Ich war eine Zeit lang auch sehr hardcore unterwegs, sage ich mal. Also habe sehr viel durch die FDM-Brille betrachtet und ich habe mich davon zunehmend mehr so ein bisschen entfernt oder halt, lass jetzt auch viel mehr andere Sachen zu, mach auch viel mehr andere Sachen, weil es auf Dauer so ein bisschen, ist man ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs, wenn man halt die Sache nur so aus dieser FDM-Brille betrachtet. Mhm. Und es ist ein sehr hoher körperlicher Einsatz, es geht irgendwann auch auf die Finger und immer nur Schmerzen zuzufügen. Gut, es ist nicht alles schmerzhaft im FDM, das stimmt so auch nicht, aber macht auch nicht immer Spaß. Und es geht eben auch vieles Schönes an der Osteopathie so ein bisschen verloren, wenn man jetzt, sage ich mal, nur FDM machen würde. Aber aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Man weiß in der Regel ziemlich schnell, was man machen kann, damit man zu einem knackigen Erfolg kommt. So sehe ich die Geschichte.
Ja, genau. Also dieses Hardliner-Tum finde ich auch ein bisschen schwierig im FDM, muss ich sagen. Also da gibt es ja auch verschiedene Parteien. Das bin ich jetzt auch nochmal gewahr geworden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, um diesen Spirit des FDM und dessen, was Typaldos ins Leben gerufen hat, unverwässert weiter vorzutragen, ist es wichtig, dass du so ein paar Hardliner hast.
Ja, das kann sein, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der täglichen Arbeit eigentlich das auch adaptiert werden kann und sollte oder einfach auch ein bisschen, also ein Pfeil im Köcher darstellen sollte, der jetzt nicht das alles Entscheidende ist. Also es ist jetzt nicht das Cortison der manuellen Therapie, aber gezielt an manchen Stellen, gerade bei lokalen Problemen, finde ich es einfach super. So, und somit kann ich da alle Seiten gut verstehen, und wie es auch immer in allen Therapieformen so ist, du musst für dich deinen eigenen Weg da finden und deine Intensität, inwieweit du das in deine Arbeit mit einbringst. Und ich glaube, da sind wir beide so aufgestellt, dass FDM dann Anteil hat, aber andere Techniken halt auch spannend sind.
Ja, genau. Und ich bin oder war ja auch sehr gut mit den ganzen, nicht mit den ganzen, aber mit vielen Ausbildern und Instruktoren aus der vom FDM vernetzt. Und auch da kann ich sagen, nicht jeder ist so ein Hardliner, wie er das nach außen projiziert. So, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall so, muss man sagen. Manche schon, soweit ich das nachvollziehen kann. Aber wenn man bei manchen halt mal in der Praxis hospitiert oder hinter die Kulissen guckt oder sich mit denen halt unterhält oder auch, ist auch schon öfter vorgekommen, mit dem das ein oder andere Bier mit dem anderen unter vier Augen trinkt. Ist schon mal ganz interessant, dass da nicht alle so hardcore unterwegs sind, wie das halt so nach außen transportiert wird. Eben halt auch deswegen, weil es ja diese Lehre von Typaldos gibt, der ja leider verstorben ist, war das 2009 oder 2006, und der hat seinen Nachlass nicht so ganz geregelt, und das ist so ein bisschen das Problem, dass es halt jetzt so in dieser Typaldos-Methode zum Zeitpunkt seines Todes, so wird es jetzt weitergegeben. Und ein Kollege von mir, der sehr viel mit dem zusammengearbeitet hat, der hat gesagt, Typaldos wäre ganz sicher für Fortschritt gewesen. Also der hätte sein Modell von damals mit Sicherheit mehrfach angepasst und umgeändert. Für heute, ne? So mit neuen Erkenntnissen gespickt und so. Weil die Art und Weise, also ich will jetzt nicht zu tief da einsteigen, aber sein Modell ist ja auch eine krasse Innovation gewesen. Also es ist ja eine eigene Sichtweise, eine eigene Denkweise, die man auf die Beschwerden des menschlichen Körpers projiziert. Das ist ja ein Riesenumdenken gewesen, so von, sag ich mal, von der klassischen Osteopathie oder von der klassischen Schulmedizin weg. Und da muss man echt offen sein und echt innovativ sein. Und deswegen wäre er vermutlich nicht so in diesem Schema geblieben sein Leben lang. Naja, genau, das ist nur mal so am Rande. Also da kann man nochmal, sollten wir auf jeden Fall mal eine ganze Folge drüber machen. Vielleicht auch mal mit irgendjemandem sprechen, der das so Hardliner drauf ist und so. Entschuldigung. Ja. Aber
ja, also
brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen.
Ja, so sieht's genau aus.
Vielleicht, ich könnte auch noch von einer Fortbildung berichten.
Ja, hau raus.
Die nämlich recht konträr dazu war. Wir hatten uns ja auch kurz getroffen, weil das ja auch dann in der Nähe von deiner Hut war. Genau, schon wieder vergessen. Ne? Ich war nämlich ziemlich konträr dazu unterwegs, und zwar im Bereich der Pädiatrie, also so Osteopathie an Kindern, an Säuglingen. Und ich behandle ja schon relativ lange Babys und Kinder, habe mich aber dazu entschlossen, nochmal da einen Kurs zu machen. Und für mich war es auf jeden Fall auch sehr lehrreich und sehr gut. Es ging nämlich dabei um eine sehr indirekte, sehr sanfte Art und Weise der Behandlung. Und das hat nochmal für mich auf jeden Fall viel gebracht, weil es viele Sachen, die ich eigentlich schon gelernt habe und auch schon mal gewusst und gekannt habe, dass ich die nochmal wirklich mehr anwende und auch mehr Vertrauen in die Möglichkeiten mit diesen sanften Techniken habe. Wir hatten ja schon gesagt, das FDM ist ja eine sehr direkte, oft auch eine intensive Behandlungsart. Und wenn man solche Sachen macht wie man nennt das halt ein Point of Balance, also eine sehr indirekte oder eine neutrale Technik, wo du fast eigentlich nur so deine Hände auflegst. Ne? Du legst jetzt zum Beispiel, du hast ein Problem im Rücken, legst eine Hand auf den Rücken.
Du hast und so dann Bratpfannenhände, das ist doch beim Säugling dann schon der ganze Körper.
Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, mit meinen Händen, die beim Kinderkörper so anzumodellieren. Hat seine Vorteile, hat auch manchmal seine
Nachteile. Muschelstücken drin in deinen Händen.
Ja. Anyway. Genau. Genau, es hat mir auf jeden Fall noch einiges gebracht, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich kann mich definitiv besser einlassen auf solche Handauflegetechniken und da Spannung zu spüren, die Spannung mit einer Hand oder mit zwei Händen auszugleichen, sodass es halt einen schönen Spannungsausgleich im Körper gibt und damit auch vor allen Dingen Erfolge zu erzielen. Also sonst hat mir so ein bisschen das Vertrauen gefehlt. Also die Techniken, wie gesagt, ich hatte die schon mal gelernt, ich habe die schon angewendet, ich konnte die Techniken. Mir hat aber so gleich der knackige Erfolg gefehlt, dass wirklich, dass man sieht, zum Beispiel
ich jetzt ein
Baby. Ja. Genau, FDM versorgt gewesen. Ich hatte ja zum Beispiel ein Baby, kam die Mutter, ach, der Junge, der fässt immer noch nicht seine Füße an, ne? War so 7 oder 8 Monate alt, und da sollten die schon so langsam mal in Rückenlage die Füße anfassen und so, ne? Und habe ja so behandelt und habe halt eine Technik gemacht, und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich wo gemacht habe, aber auf jeden Fall hat das Baby sofort angefangen, dann die Füße anzufassen, während der Behandlung halt so. Und das ist immer das Geilste, wenn du halt sofort irgendwie siehst, okay, es funktioniert. Ne? Bei Erwachsenen kannst du halt machen, okay, der hat Schulterschmerzen, dann behandelst du die Schulter und guckst, okay, Arm wieder hoch und tut's mehr oder tut's weniger weh, geht gut. Bei Babys ist es so eine Sache, ne? Und da ist es natürlich besonders geil, vor allen Dingen auch um die Eltern zu überzeugen, dass das, was du da machst, wenn du dann nur die Hände auflegst und die denken, du arbeitest gar nicht oder so, und das ist dann auch direkt funktioniert. Ja.
Ja, das ist natürlich ziemlich, also ja, das ist über alle Kritik erhaben. Ich habe mich bewusst mal gegen die Behandlung von Säuglingen entschieden. Ich finde es interessant, dass du schon immer auch Kinder mit dabei hattest. Also ich behandle so ab 5, 6 Jahren Kids schon irgendwie. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Bei Säuglingen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Lust, mir die Pinkelei und Schreierei zu geben und dann parallel noch die Eltern zu beruhigen und zu behandeln. Und demnach gebe ich das sehr gerne an viele Kolleginnen und Kollegen ab, die hier gerade in Ottensen zahlreich vertreten sind. Also hier wird Kinderosteopathie an jeder Straßenecke angeboten. Wahrscheinlich auch ganz hervorragend vom Inhalt her, aber das ist einfach nicht so irgendwie meine Welt. Und
finde ich auch gut.
Finde ich es auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja immer so dieses Dilemma, muss jedes Kind, jedes frisch geborene Kind einmal zum Osteopathen, ja oder nein? Da scheiden sich ja die Geister. Einige sagen, schadet ja nichts und müssen wir auf jeden Fall mal gemacht haben, damit wir die To-Do-Liste abhaken. Andere sagen, nee, wenn ein Kind keine Symptome hat, die schwierig sind oder die jetzt auffällig sind, dann lass das Kind Kind sein, so, dann lass die Finger davon.
Und andere, vor allen Dingen Kinderärzte, sagen, auf keinen Fall zum Osteopathen.
Kenn ich auf jeden Fall. Echt, ja?
Interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist wie bei allen Berufen, da gibt es für und wieder. Gibt es halt bestimmte Ansichten. Manche Leute haben ja auch besonders starke Meinungen, besonders starke Einsichten und dann vielleicht auch Erfahrungen gemacht, negativ oder positiv. Und solche Meinungen gibt es auf jeden Fall auch, gerade unter Kinderärzten gibt es sehr offene Leute, die das ja auch selber machen, die es sehr oft weiterempfehlen und Leute, die sich halt strikt dagegen äußern. Ja, finde ich aber, also ich versuche da niemanden zu überzeugen, ich mache immer so meine Arbeit und versuche da niemanden irgendwie voll zu labern, damit er ja muss und so. Und bin aber auch, da könnte man theoretisch auch noch eine ganze Folge drüber machen, über Kinderosteopathie oder mehrere Folgen und so. Und ja, okay.
Es gibt noch viel zu tun, mein Lieber. Ich freue mich schon
auf jeden Fall.
Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dann auch sagen, dieser Kurs hat mir auch nochmal, wie gesagt, ganz andere Einblicke gegeben. Und ich glaube, was halt auch eben, um dann nochmal Bezug auf unseren Podcast hier auch zu nehmen, dass wir ja beide eigentlich, oder keiner weiß genau, was Osteopathie ist. Wir haben das in der ersten Folge ja schon mal so ein bisschen versucht zu umreißen, dass es da widersprüchliche Meinungen gibt. Es gibt jenes und solches und so. Und ich glaube, dass wir uns mit diesem Podcast auf eine Reise begeben, quasi, um zu ergründen, was denn so Osteopathie ist. Was ist es für uns? Das ist auf jeden Fall noch bei weitem nicht abgeschlossen, mein Bild der Osteopathie. Und deins ja mit Sicherheit auch nicht. Und das von vielen Leuten ja auch nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wohin die Reise geht und was wir in einem Jahr sagen über unsere Folgen von jetzt, sage ich mal.
Da bin ich auf verschiedenen Ebenen gespannt drauf. aber ja, du hast recht. Das ist das Verrückte an diesem ganzen Tun, was wir da so machen. Osteopathie kann ganz viel bedeuten und tausend Definitionen und tausend Einflüsse und sehr viele Interpretationen und auch sehr viele Behandlungstechniken. Wenn du zu 5 Osteopathen gehst, wirst du 5-mal unterschiedlich behandelt. Dann musst du schon irgendwie deine eigene Wirklichkeit dir generieren, beziehungsweise dein eigenes Bild dir schaffen. Und ich versuche immer, allen meinen Menschen, die zu mir kommen, mit auf den Weg zu gehen, unabhängig davon, ob ich denen jetzt helfen konnte oder nicht, sollen sie nicht die Osteopathie per se abstempeln oder blamen sozusagen, sondern ich bin einfach nur ein Therapeut, der eine Herangehensweise hat und vielleicht habe ich den Schlüssel für ein Problem, aber vielleicht hat es auch eine Kollegin oder ein Kollege, der ganz anders arbeitet, sanfter arbeitet oder indirekter arbeitet oder wie auch immer. Das ist das zum einen Spannende, aber zum anderen auch Verrückte, irgendwie, dass da viele Wege nach Rom führen, beziehungsweise manchmal nur ein ganz paar und die musst du auf eine bestimmte Art und Weise halt finden.
Ja, in der heutigen Folge soll es ja um den Begründer der Osteopathie gehen, um Andrew Taylor Still. Der ist im 19. Jahrhundert geboren worden, genauer gesagt 1828. und hat 90 Jahre lang gelebt und bis 1917 ist er gestorben. Er ist halt der Begründer der osteopathischen Medizin. Er war ein Arzt im mittleren Westen, müsste man sagen eigentlich, ne? So Kansas, Missouri, die Ecke.
Landarzt war er, ne?
Landarzt. Er war auch ein Chirurg und hat halt auch Bürgerkrieg war er auch unterwegs. Also ein richtiger Knochensäger, muss man auch sagen. Das waren noch so richtige Ärzte. Hat eine ganz andere Geschichte noch, ne? Wir kommen später noch dazu, wie er und warum er die Osteopathie entwickelt hat. Es gab nämlich mehrere Bereiche in seinem Leben, die zu einem Umdenken geführt haben, weswegen er die damalige Standardmedizin abgelehnt hat, die auch noch nicht allzu weit fortgeschritten war zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, zur Bürgerkrieg, da wurden halt unter den übelsten Bedingungen wurden Beine, was weiß ich, was abgesägt und so. da kann man schon froh sein, dass die Schulmedizin auf jeden Fall auf einem anderen Stand ist heutzutage.
Ja, so sieht's aus. Okay.
Wir haben beide ein sehr cooles Buch gelesen, das du so ein bisschen vorstellen willst. Mhm. Du hast es auf Deutsch gelesen, ich habe es damals auf Englisch gelesen, ist bei mir schon so ein bisschen her, aber du bist ein bisschen mehr im Bilde dazu, worum es dabei geht. Ne? Mhm. Und deswegen erzähl du doch einmal zu dem Buch, was über A.T. Still geschrieben wurde.
So sieht's aus. Die meisten Osteopathinnen und Osteopathen kennen es vielleicht. Das Buch heißt Vom trockenen Knochen zum lebenden Menschen oder lebendigen Menschen. Geschrieben von John Lewis, einem Osteopathen, der 95 selber seine Osteopathie-Ausbildung in der British School of Osteopathy abgeschlossen hat. Und um den Spirit der Osteopathie so ein bisschen zu erfahren, ist er dann in den Geburtsort nach Amerika zu Still, nach Kirksville, Missouri gereist und hat da 4 Jahre lang geforscht und versucht so ein bisschen den Gründerspirit und die Zeit und die Umstände, unter denen Still die Osteopathie entwickelt hat, zu recherchieren und aufzuschreiben und hat das Ganze dann zusammengefasst in 26 Kapiteln, in wirklich plastisch beschriebenen Geschichten mit Originalbildern aus der damaligen Zeit und Schriften über Still. Kann ich nur wärmstens jedem ans Herz legen. Ich habe damals das Buch von John Lewis persönlich in Empfang nehmen dürfen auf einem Osteopathie-Kongress und er hat mir noch eine kleine Widmung mit reingeschrieben.
Mhm. Ja, und, hat er bei mir auch gemacht, obwohl ich es bestellt hatte. Ich habe es halt bei ihm online bestellt. Okay. Und trotzdem hat er, hey, soll ich dir noch eine Widmung reinschreiben? Ja, klar.
Ja, okay, genau.
Ja. Ist ein entspannter Typ, oder?
Ja, total, total witziger Typ. Bei mir hat er reingeschrieben, Nature does nothing in vain, also die Natur macht nichts umsonst. Und ich erinnere mich noch an eine Anekdote. Er ist auf dem Kongress aufgetreten und hat einen Vortrag gehalten. Und ich habe bei dem Kongress so ein bisschen geholfen und er sah mich da an der Tür so ein bisschen stehen und aufpassen, dass da nichts passiert oder wie auch immer. Und ist dann zu mir gekommen und hat mich angehauen und mich gefragt, wie man dann so lapidar Guten Morgen sagt auf Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, sag doch mal Moin Moin. Und dann hat er gesagt, what is it? Moin Moin. Und dann haben wir das so ein bisschen an der Tür geübt. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat erstmal Moin Moin gesagt und im ganzen Plenum für ein Schmunzeln gesorgt. Das war ganz witzig. Naja, ja, cool. Auf jeden Fall zurück zu dem Buch. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, das ist in Zusammenarbeit auch mit dem Museum of Osteopathic Medicine entstanden, also einem speziellen Museum, was in Kirksville sich dem Schaffen von Still widmet. Und allein die Ausarbeitungen in dem Buch haben über 15 Jahre gedauert, bis er dann dieses Werk fertiggestellt hat. Also wirklich extrem viel Arbeit reingesteckt. Und
ja, das merkt man dem Buch auch an, dass da halt wirklich sehr ins Detail gearbeitet wurde und versucht wurde, also diesen Spirit von damals auch so einzufangen. Ne? Hat man ja heutzutage nicht so die Vorstellung, wie das so zu der Zeit war. Das war ja auch so, ja, ich habe es ja schon gesagt, Bürgerkrieg oder so Frontierland, also so wilder Westen, von wo aus das Land weiter westlich besiedelt wurde. Das waren schon besondere Zeiten.
Total. Und nochmal inhaltlich zu Still. Du hast ja jetzt schon so ein paar Rahmendaten genannt. Und ja, also das Setting war eigentlich so, dass Still als Landarzt mit wirklich limitierten Mitteln zu Zeiten des Bürgerkriegs, ich sage immer ganz gerne, über das Schlachtfeld gelaufen ist, bewaffnet mit Lederriemen, scharfen Messer und einer Flasche Whisky und hat versucht, dann die Leute zu retten, die sich dann über den Haufen geschossen haben da. Und oh Wunder, die sind ihm alle oder viele sind ihm dann verstorben. Und das war eine der Gründe, wo er sich dann irgendwann gesagt hat, Mensch, da muss es noch was weiteres geben. Aber noch ein bisschen weiter ausgeholt. Still ist zu einer Zeit auf die Welt gekommen, wo sehr streng religiös und eine sehr spezielle Art der Medizin Standard war. Sein Vater war selber Priester und methodistischer Arzt, also das, was damals so State of the Art war, was aber mit sehr viel Gehorsam, Disziplin und dergleichen einherging. Das hat ihn schon als Kind früh intensivst geprägt und demnach spielt Religion in Stills Arbeit auch immer eine große Rolle. Also er versucht immer sehr viel mit Göttlichem zu vergleichen oder sehr viel in Religion auch zu erklären, wahrscheinlich auch, weil es damals gar nicht viel neue oder gar nicht viel andere Möglichkeiten gab. Also es
wurde gar nicht viel hinterfragt, so ungefähr, ne? Ja.
Genau. Und
das ist auch, wenn ich da kurz einhaken darf, auch einer der Gründe, warum ich mich so ein bisschen schwer tue, die Originalschriften von Still zu lesen. Also er hat ja mehrere Bücher verpasst. Das bekannteste ist wahrscheinlich The Philosophy of Osteopathy. The Science of Osteopathy gibt's auch noch. Hast du mal reingelesen in die Bücher?
Die kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nee.
Ja, genau. Ist auch ein bisschen schwierig zu lesen. Also in dem einen Buch, ich glaube, es ist Philosophy of Osteopathy, da geht's erst einmal, fängt es gleich mit Ohrenschmalz an. Also er redet von, startet irgendwie so unser Buch ein und redet über Earwax, über Ohrenschmalz. Da hat man als ich war Osteopathie-Schüler damals nicht so den Bezug dazu irgendwie. Und dann halt eben so dieses ganze Religiöse, ne? Das ist aus heutiger Sicht so ein bisschen, ja, nicht das, was ich mir so unter meinem Wirken vorstelle. Ich wollte gerne nochmal wieder ein bisschen mehr reinlesen, aber das hat mir das damals ein bisschen madig gemacht. Über das Buch von Lewis hat man aber einen ganz guten Zugang dazu, weil das ja auch so aus der heutigen Perspektive ist, ne?
Genau. Ja, also ich habe mir auch schon die Frage gestellt, wie wäre es, wenn A.T. Still heute 2010 auf der Reeperbahn geboren und aufgewachsen wäre? Würde es die Osteopathie dann auch geben? Würde sich die auch entwickeln? Oder wäre vielleicht, was weiß ich, Preisboxer unten in der Ritze oder sowas in der Richtung? Ja, Spaß beiseite. Es ist schon eine spezielle Zeit damals gewesen. Also es herrschte die heroische Medizin auch so ein bisschen. Das heißt, es wurde sehr viel, sehr derbe gearbeitet. Zu Zeiten des Bürgerkriegs, man hat so Aderlässe gemacht, man hat Abführmittel verpasst, weil man immer dachte, die Körpersäfte sind verunreinigt. Also alles, was mit Bakterien, Viren und Mikroben zu tun hatte, das kannte man damals noch nicht. Und geschweige denn, dass Penicillin oder irgendwas entwickelt war. Und demnach war eine der großen Todesquellen auch einfach irgendwelche Infekte, die dann durch Schusswunden und oder durch irgendwelche Infektionskrankheiten einfach die Menschheit niedergerafft hat. Und eine Anekdote habe ich dann noch zu dieser heroischen Medizin rausgefunden, dass zum Beispiel der Präsident George Washington auf seinem Sterbebett mit diesen Methoden behandelt wurde. Also er lag schon siechend in seinem Bett und ist dann mit Aderlässen und Quecksilber und Cantharidin behandelt worden, also so ein bestimmten Käfergift und oh Wunder, kurz darauf ist er dann auch verstorben. Also es waren schon derbe Zeiten damals und ja, auch Still, der damals durch seinen Vater geprägt angefangen hat, mit dieser Medizin zu arbeiten, hatte er ziemlich derbe Schicksalsschläge. Der hat, ich glaube, alle seine Kinder verloren. Ist das richtig
klar? Seine erste Frau und alle dazugehörigen Kinder, inklusive eines Pflegesohns. Das waren, glaube ich, vier an der Zahl.
Und kurzum, aufgrund dieser Enttäuschung, dass er denen mit dieser Medizin nicht helfen konnte, hat er dann gesagt, okay, da muss es doch nochmal was anderes geben. Und ich erzähle das meinen Patientinnen und Patienten immer ganz gerne so. Dann hat er kurzum illegalerweise Indianergräber
genau
geöffnet und Skelette geborgen und hat sich diese Skelette dann so zurechtgelegt, wie die Anatomie eigentlich sein könnte. Und hat sich überlegt, okay, warum ist der Knochen hier und wieso bewegt sich das Gelenk dahin und wo sind die Grenzen? Und hat sich dann so seine eigene Philosophie gesponnen und hat dann versucht, die Menschen, die mit irgendwelchen Problemen zu ihm kamen, nach seiner Philosophie und nach seinem, so müsste der Körper richtig stehen, zu behandeln. Und es ging dann am Anfang mit relativ brachialen Techniken los. Die Leute kamen dann so mit ausgekugeltem Arm und er hat versucht, mit schnellen Techniken die Knochen dann wieder zurückzubringen, was dann zum Teil auch erfolgreich war. Und dann war er bekannt als Lightning Bone Setter.
Genau, der Blitzeinrenker, irgendwie ganz geiler Name auch.
Und hat darin dann auch schon erste Schüler gehabt und die Schüler sind dann so ein bisschen sternförmig von ihm weg über das ganze Land und dann auch irgendwann über die ganze Welt gezogen. Und es gibt Ideen, dass das die Geburtsstunde der Chiropraktik war auch quasi. Also das
genau, da wird sich ja so ein bisschen drüber gestritten, ja teilweise auch. Ne? Also man muss natürlich sagen, so dieses Knocheneinrenken, das gab es wahrscheinlich schon immer so.
Genau, ich habe auch in einer Quelle gelesen, dass Still dieses Knocheneinrenken von irgendeinem indianischen Stamm übernommen hat. Irgendwelche besonderen Indianer sagt man ja heute auch gar nicht mehr. Stell ich gerade fest. Damals hieß das noch so. Und ja, auf jeden Fall war er damit bekannt und hatte damit auch zum Teil Erfolge und hat dann aber auch gesagt, okay, das ist ein Element. Jetzt müssen wir uns aber noch weitere Dinge überlegen. Da gibt es noch mehrere Strukturen und die müssen alle in Einklang sein, damit quasi die Maschine Mensch, das sage ich jetzt, die Maschine Mensch in sich gut und geschmiert funktionieren kann. Und dann hat er sich noch den inneren Organen zugewandt und auch noch einigen anderen Strukturen und daraus ist dann so langsam die Osteopathie entstanden. Ne?
Genau, aber was auch neben dieser ganzen Spiritualität, die du auch angesprochen hattest, hat auf jeden Fall die Mechanik eine große Rolle gespielt, muss man sagen. Ne? Also die Leute damals mussten ja vieles können. Also er musste auch Bauer sein, er musste quasi landwirtschaftlich unterwegs sein und einen Pflug führen können und einen Pflug reparieren können. Das wird auch immer wieder betont, dass gerade auch in dem Buch von Lewis, dass er auch ein Handwerker war, ein Bauer, ein Handwerker und ein Mechaniker vor allem auch, was ja auch in seiner Behandlungsweise rüberkam.
Genau, also geprägt von seiner Zeit durch Religion und Schicksalsschläge und ich muss meine Rüben selber großziehen, damit ich was zu essen habe. Das ist alles da irgendwie eingeflossen und deswegen gibt es, glaube ich, auch nicht die eine Definition von Osteopathie, weil das Ganze hat sich dann ja auch weiterentwickelt. Er hat dann später eine Schule gegründet und dann viele Schüler gehabt, die dann auch noch die Osteopathie weiter vorangebracht haben und nochmal facettenreicher gemacht haben mit Sutherland und Little John zum Beispiel als große Namen. Und dann ist die kraniosakrale Therapie noch dazugekommen zur Osteopathie. Und ich denke, wir sind immer noch nicht am Ende. Das ist ja auch das Spannende an der Osteopathie. Also
genau, es entwickelt sich weiter. Es ist dann aber allerdings auch manchmal die Frage, inwiefern solche Methoden, wie zum Beispiel das von Sutherland oder so, inwiefern das tatsächlich so die Osteopathie von damals ist. Ne? Also gibt es ja auch unterschiedliche Stimmen dazu.
Total.
Ein Problem dabei ist ja, dass Still ja bekannt ist quasi, dass er nie Techniken zweimal gezeigt hat. Er hat halt, seine Grundlage war ja die Anatomie, ne? Deswegen hat er sich so viel damit beschäftigt. Er hat ja gesagt, erstens Anatomie, zweitens Anatomie, drittens Anatomie. Also genau den Körper zu kennen, genau die Wissenschaft und die Physiologie des Körpers zu kennen und dann die Prinzipien der Osteopathie anzuwenden. Und nicht so, wie es jetzt heute zum Beispiel ist, dass man im ersten Kurs 100 Techniken lernt, 100 verschiedene Techniken. Die werden dann 6-mal gemacht und so, ne? Das ist aber auch so ein bisschen der Grund, denke ich, warum man nicht so ganz genau weiß, was er gemacht hat, so ungefähr, ne? Also so ganz genau. Es gibt ja Leute, die sagen, dass so diese sanften Spannungsausgleichtechniken, wie wir sie unter Balanced Ligamentous Tension zum Beispiel kennen, dass Still so gearbeitet hat. Ist so ein bisschen die Frage, ne? Also was man ja weiß.
Ich glaube es eher nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube,
ja, also nach der Lektüre des Buches auch nicht so ganz, weil was man ja weiß, er war zumindest am Anfang, war er der Blitzeinrenker, er hat schnell behandelt, er hat gezielt behandelt, hat auch teilweise brachial behandelt. Und er hat ja seine Schule gegründet, hat aber auch ein Krankenhaus quasi gegründet, wo osteopathisch behandelt wurde. Und da war auch, war es ja nicht so wie heutzutage, man geht zum Osteopath, wird dann einmal behandelt, Patient legt sich auf den Rücken, Osteopath legt die Hände auf, nach einer Dreiviertelstunde kann der Patient wieder gehen und soll in 6 Wochen wiederkommen. So hat er auf jeden Fall nicht behandelt, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja? Also er hat ja manchmal auch dann Patienten da zu sich ins Krankenhaus geholt und die dann jeden Tag behandelt, jeden Tag schnell behandelt, so ungefähr. Ne? Gut, waren auch andere Zeiten, wenn man halt irgendwie von der Westküste oder Ostküste nach Missouri gereist ist, konntest du nicht irgendwie nach 2 Wochen wiederkommen oder so, ne?
Genau, und es waren auch einfach bedrohlichere Zeiten, dadurch, dass es die ganzen Infektionskrankheiten gab und Still hatte ja für sich eingenommen, dass er Diphtherie heilen kann zum Beispiel, weil er das Gefühl hatte, oh, dieses Areal und jenes Areal ist hier minder durchblutet und der Körper ist hier kalt, da versuchen wir jetzt mal Blut hinzubringen, dann reguliert sich der Körper selber. Und das waren dann zum Teil auch so die letzten Hoffnungsschimmer für die Leute, die sonst einfach gestorben wären. Und die sind dann stationär in seine Klinik und haben sich da dann wahrscheinlich auch mehrmals täglich von ihm und seinen Schülern behandeln lassen. Und das Ganze dann mit wahrscheinlich mal mehr, mal weniger Erfolg so. Aber es waren auch etwas andere Zeiten. Also es ist jetzt nicht mit dem Patienten heute zu vergleichen, der ein bisschen Knieschmerzen beim Treppesteigen hat. Also soll nicht despektierlich sein, aber es waren einfach, die Leute sind vom Pferd getreten worden und die Schulter hing auf 8:30 so. Ne? Das
waren die Schulter und das Auge.
Etwas elementarere Probleme, glaube ich.
Ja.
Und das macht es zum einen so interessant, aber zum anderen ja auch so offen, dass er gesagt hat, am Ende ist es mir egal, was du machst, ich zeige dir keine Technik, du musst nur das Verständnis haben, wie der Körper funktioniert und dein Job ist es, den Körper wieder in diesen Zustand zu bringen. Und dass dann irgendwie kraniosakrale Therapie oder sagen wir mal FDM hatten wir vorhin oder sonst wie als Technik entwickelt wurden, hätte Still wahrscheinlich oder hat er ja zum Teil auch als einen Baustein angesehen, womit man zum Ziel kommen kann. Am Ende war immer es wichtig, dass dem Menschen geholfen wurde, so dem Individuum.
Ja.
Ja. Ja, so viel zu Andrew Taylor. Ich glaube, wir werden immer mal wieder uns mit ihm beschäftigen und auch irgendwann möchte ich ganz gerne nochmal über die osteopathischen Prinzipien mit dir sprechen, aber ich glaube, das machen wir nochmal ein anderes Mal. Also lest euch bitte dieses Buch durch von John Lewis, wenn ihr Interesse an Osteopathie habt. Das kann man sich über das Internet bestellen. Noch gesagt, das ist der Dry Bone Press Verlag und der Autor ist John Lewis. Kann ich jedem ans Herz legen.
Ja, genau. Auf Englisch ist es auf jeden Fall ein sehr sophisticated Englisch, also sehr gehobenes Englisch. Also es ist nicht so leicht, deswegen würde ich es vermutlich auch nochmal auf Deutsch lesen, weil es halt einfach leichter ist. Man lernt dann zwar auch viele neue Vokabeln, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. Kann es aber auch empfehlen, es auf Deutsch zu lesen. Und ich habe ja in meiner Praxis ein Poster von A.T. Still hängen. Das ist, glaube ich, die erste oder die letzte Seite in dem Buch, wo so ein Ganzkörperbild von ihm zu sehen ist, wo er schon sehr alt war. Und mit so einem Hut auf und so den Hut so ein bisschen schief aufgesetzt und so einem Spazierstock steht. Einfach ein geiles Bild. Und was auch ganz cool ist, er hat dann in krakeliger Schrift unten raufgeschrieben, I love you. Das war sowas wie eine Autogrammkarte, so zu der Zeit oder irgendwas in der Art, die er so an seine Studenten verteilt hat. Und das finde ich immer so witzig. Die Leute fragen mich öfter, wer ist das? Und dann erzähle ich so ein bisschen. Genau. Und auch mit diesem I love you, so ein bisschen so wie Michael Jackson, der auch immer gesagt hat, I love you. Im Amerikanischen ist es ja ein bisschen anders als bei uns, so. Ich liebe dich, würde ich jetzt zu den Studenten, die ich betreue, nicht sagen oder auch zu den Patienten nicht. Bringt halt aber so die Wertschätzung rüber, die er für die Menschen hatte und für das Leben hatte, was auf jeden Fall auch in seiner Art zu arbeiten sehr gut rüberkommt.
Ja, yeah. Okay.
Ja, genau. Es gibt noch sehr viel zu ihm zu sagen. Wir wollen auch jetzt hier kein komplettes Bild von ihm liefern. Aber ich denke, die ein oder andere Anekdote wird immer wieder durchkommen in den nächsten Folgen.
So sieht's aus, Klaas.
Dann würde ich sagen, machen wir eine Pause und kommen zum nächsten Thema.
Gut.
Nach der Pause. Ja, da sind wir wieder. Zurück nach der Pause. Und Dennis, ich kann dir was sagen, wir haben schon die erste Zuschauerfrage. Ging schnell, ne? Nach der ersten Episode.
Ja, ich war auch überrascht, wie viel Feedback wir von allen Seiten bekommen haben, wie viele Leute das echt schon hören, was wir hier veranstalten. Cool, macht Spaß.
Auf jeden Fall. Und ich finde die Frage ein bisschen, ich höre die öfter, ich finde die Frage ein bisschen blöd, würde ich fast sagen, aber es ist auf jeden Fall eigentlich gar keine blöde Frage, weil man die nämlich öfter gestellt bekommt und gerade von Patienten auch. Und wir wollen ja auch für alle Leute was bieten, insbesondere natürlich auch für an der Osteopathie interessierte Patienten. Und die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie? Hast du da eine gute Antwort parat? Weil ich habe meistens keine gute und ich gerate da öfter ins Stammeln.
Kannst du jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Also, wir sind ja beide Physios und beide Osteopathen, von daher müssten wir es ja eigentlich einigermaßen hinbekommen. Also, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sind Experten, was den Bewegungsapparat angeht. Das heißt, Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder, Muskeln, Bewegungsapparat, dann mit speziellen Fortbildungen noch Nervensystem, Lymphsystem. Das bedeutet, Physiotherapeuten bekommen einen besonderen Auftrag von einem Arzt gestellt, ein Rezept, da steht drauf, du hast Schulterschmerzen oder diese Person hat Rückenschmerzen. Und mit diesem Rezept geht der Mensch zu dem Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin in die Praxis und dann wird daran gearbeitet. Meistens sehr lokal, also entweder direkt an dem Problemgebiet oder mit aktiven Übungen, um die muskuläre Situation zu verbessern oder die Beweglichkeit zu verbessern oder dergleichen. So, das würde ich jetzt erstmal als Physiotherapie definieren.
Vor allen Dingen halt eben der aktive Zugang. Ne? Das ist ja eigentlich so das eines der Hauptelemente in der Physiotherapie, dass man den Patienten zum Selbstmanagement anleitet durch verschiedene Übungen, durch einen aktiveren Lebensstil und so. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Sache, die jetzt gerade wieder so ein bisschen Aufschwung bekommt. Völlig richtig, wie ich finde, dass man die Patienten halt an der Hand nimmt und die halt irgendwie dazu bringt, sich selbst zu helfen, eben durch Aktivität.
So, wir Osteopathen sind erstmal nicht weisungsgebunden, weil wir beiden jetzt zum Beispiel auch Heilpraktiker sind. Das heißt, die Menschen müssen nicht erst zum Arzt gehen und sich irgendeine Diagnose aufschreiben lassen, sondern die haben ein Thema und kommen mit dem Thema direkt zu uns in die Praxis.
Genau.
Bleiben wir mal im Bild. Ich habe Schmerzen im unteren Rücken. So. Und jetzt sind wir darin geschult, sowohl ähnlich wie die Physiotherapeuten lokal nach Problemen zu suchen und Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, Gelenke zu mobilisieren. Das ist einer von drei Aspekten, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, also die parietale Osteopathie, wobei wir Osteopathen, also muss ich ganz ehrlich sagen, dann doch vielleicht noch etwas tiefer in der Materie stecken und auch noch ein paar andere Techniken gelernt haben, die ich als Physiotherapeut erstmal nicht gelernt habe, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Und dann sind wir aber auch darin ausgebildet, den ganzen Körper, das Ganzheitliche mit in den Kontext zu bringen. Das heißt, wenn du Rückenschmerzen hast, kann der Rücken die Ursache sein. Es können aber auch noch ganz andere Bereiche im Körper ursächlich für deine Probleme sein. Und darin sind wir ausgebildet, sogenannte osteopathische Ketten ausfindig zu machen und die zu behandeln, um darüber deinen Rückenschmerz in den Griff zu bekommen. Und da gibt es noch zwei weitere große Säulen neben diesem Bewegungsapparat, Säulen, parietalen Teil, und zwar die viszerale und dann das kraniosakrale. Also sprich, die inneren Organe sind alle über Faszien, Bänder und Strukturen auch zum Beispiel am Bewegungsapparat befestigt und können über verschiedene innere und äußere Spannung zu Reibung und mechanischen Schwierigkeiten führen. Und das Ganze könnte auf dieser Ebene zum Beispiel einen Einfluss auf deine Rückenschmerzen haben. Oder, das würde jetzt zu weit gehen, da alle Möglichkeiten im Detail auszusprechen. Aber es gibt halt noch viel mehr als Gelenke und Sehnen und Faszien und Knochen. Und darin sind wir ausgebildet, das Ganze von Kopf bis Fuß zu betrachten und behandeln deshalb auch manchmal an ganz anderen Stellen, obwohl der Rückenschmerz eigentlich am Rücken ist und nicht am behandelten Fuß. So würde ich das erstmal sagen.
Richtig, genau. Finde ich ganz gut. Könnte man noch weiter ausschweifend erklären, aber ich finde, so ist es ganz gut erklärt.
Ja, okay. Ich würde, weil auch dazu gab es viel positive Rückmeldungen, ganz gerne nochmal ein Entweder-Oder mit dir machen. Would you rather?
Okay.
Bist du bereit dafür? Ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt. lieber Klaas, es geht um deine Mittagspause während der Arbeitszeit. Wofür bist du lieber zu haben? Für die Stulle oder für den Falafel?
Falafel,
okay. Aber eine gute selbstgemachte Stulle, Junge.
Ja. Nee, Antwort ist deswegen so einfach, weil meine jetzige Praxis, wo ich noch bin, direkt über einem türkischen Grill gelegen ist.
Ah.
Ja, und ich deswegen gute Kontakte zu den Damen und Herren dort habe. Und gerade Falafel ist mein Rezept, wo ich hingehe, was ich esse.
Alles klar. Gut. Next one. Jetzt musst du gut zuhören. Pass auf, für was entscheidest du dich? FDP, FDH, FDJ oder FDM?
Okay, ich glaube zu wissen, was die ganzen Abkürzungen bedeuten. FDH finde ich manchmal auch ganz gut, aber FDM natürlich.
FDM natürlich.
Das Fasziendistorsionsmodell. Ja. FDH frisst die Hälfte oder was?
Natürlich.
Ja, genau. Ja, es macht manchmal Sinn, seine Ernährungsweisen zu überdenken und auch mal Fastenperioden einzubauen. Aber FDM.
Gut. FDJ hätte man jetzt noch zweideutig einmal als Jugendorganisation der DDR und einmal als Flexura Duodeno
Junior
interpretieren können.
Ja, da habe ich auch FDM, dran gedacht.
Ich glaube, das war klar, dass das in die Richtung geht. Okay, next one. Du sollst eine Zweigstelle aufmachen und zwei Städte werden dir angeboten, die beide händeringend deine Dienste haben wollen. Und zwar ist es zum einen New York und zum anderen Los Angeles. Wo ziehst du hin mit deiner Praxis?
New York,
okay.
Ja, ich denke mal, ja, New York. Also ich bin schon mal da gewesen, ist schon ein paar Jahre her. Westküste bin ich noch nicht gewesen. New York ist auf jeden Fall ein ziemlich lebhafter Platz auf dieser Erde. Mir gefiel der Central Park damals sehr gut.
Mhm.
Genau, also wo man auch so ein bisschen Ruhe in dieser verrückten Stadt hat. Und ja, L.A. wäre das Wetter auf jeden Fall ganz gut. Der Ozean wäre nicht so weit. Genau, aber mir ist oft gesagt worden, dass L.A. zum Beispiel auch nicht so cool ist als Stadt. Mega viel Chaos.
In beiden Städten und
was in beiden schon, ne?
Beides hat absolute Highlights, aber ich glaube, New York ist schon einfach der Place to be, da bin ich ganz bei dir. Obwohl L.A., da war ich in Marina del Rey, also direkt an der Küste und am Strand entlang. Das ist schon ziemlich cool. Also kann ich mir
das wiederum könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, ja. So ein kleiner Vorort oder sowas, wo du deine Ruhe da hast und so. Ja, das hätte was.
Okay, gut. Next one. Du kannst dir aussuchen. Du bist wirklich ein GOAT, also Greatest of All Time, entweder in der viszeralen Osteopathie oder in der kraniosakralen Osteopathie. Wofür entscheidest du dich?
Ich hätte jetzt gesagt viszeral, weil ich sehr gerne im Organbereich behandle und auch da sehr viele Probleme mit lösen kann. Aber vielleicht auch dieses Kraniosakrale aus dem Grund, weil die Art und Weise zu behandeln mega entspannt ist. Du setzt dich hin, kommst erstmal zur Ruhe, achtest auf deinen eigenen Körper, dass du gut austariert bist, dass du durchlässig bist und legst deine Hände auf den Patienten auf und nimmst so diese feineren Rhythmen, diese feineren Prozesse im Körper wahr. Und das kannst du mit Sicherheit auch noch machen, wenn du 90 Jahre alt bist.
Ja, stimmt wohl. Genau. Ich würde aber auch mit der Viscera gehen, weil ich da jetzt auch schon einfach mega viel Erfolg mit habe mit den Behandlungen. Und
ja, es ist super spannend und es ist halt auch super einleuchtend.
Ja, genau.
Wir wollen uns ja auch nochmal in den nächsten Folgen irgendwann mal der Kraniosakralen widmen, weil das ja immer wieder ein kontroverses Thema ist und da gibt es auf jeden Fall spannende Entwicklungen auch. Und genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man aus verschiedenen Seiten auch beleuchten kann.
Klaas, du schaffst es leider nicht in deinem Umzug in deine neue Praxis und musst jetzt notgedrungen als Untermieter für eine gewisse Zeit unterkommen. Und es bieten sich dir leider nur zwei Optionen, entweder in einem Nagelstudio oder bei einem Tätowierer. Wo ziehst du ein und machst deine Praxis auf?
Ah, Tätowierer würde ich machen. Okay. Ja. Hat mit der Quälerei, die ich manchmal mit den Patienten mache, dass ich denen auch manchmal Schmerzen bei der Behandlung zufügen muss, gibt es gewisse Parallelen zu Tätowierern. Und ich sage auch, wenn Patienten von mir tätowiert sind, sage ich, okay, sie haben eine Tätowierung, sie können was aushalten.
Witzig, das sage ich auch manchmal.
Ja, genau. Würde ich wahrscheinlich das nehmen, ja. Und es ist halt eine coole Kunst. Also es ist ja, ich bin selber nicht tätowiert, ich finde es aber, ja, wir sehen ja beide sehr viel Haut auf der Arbeit. Ja, ich habe schon auf jeden Fall auch sehr bescheidene Tattoos gesehen.
auch darüber können wir uns mal intensiv austauschen. Das ist wirklich interessant, was man da so präsentiert bekommt.
Genau, finde es aber nach wie vor auch cool. Also es ist ja auch eine sehr alte Geschichte, wurde bei Ötzi schon gemacht. In Polynesien ist es sehr verbreitet gewesen. Meine Vorfahren, die Seefahrer waren, hatten teilweise von solchen Fahrten Tattoos mitbekommen und so. Von daher finde ich es faszinierend, ja. Und ich denke, wenn immer eine Midlife-Crisis kommt, vielleicht lässt sich noch ein Tattoo verpassen oder so.
Kurze Anekdote zum Nagelstudio. In so einem Kontext habe ich tatsächlich mal gearbeitet, als ich frisch nach Hamburg gekommen bin, habe ich in einer, jetzt darf ich sagen, fürchterlichen Physiotherapiepraxis gearbeitet, wo ein mittelgroßer Raum quasi nur mit so holzspanischen Palisadenwänden abgetrennt war, aber du hast alles gehört von jedem Patienten, sämtliche Gespräche. Wenn irgendwo jemand gestöhnt hat, hast du das gehört, wenn jemand sich mit irgendjemandem über ein anderes Thema unterhalten hat. Also es war gruselig. Und dann kam auch dazu, dass zweimal in der Woche eine mobile Nagelstudio-Praxis auch noch da reingekommen ist und die hat dann den ganzen Vormittag irgendwelche Fingernägel und Fußnägel gemacht. Und der
Hornstaub ist durch die Praxis geflogen.
Ich habe mich echt geschüttelt. Also es ist wirklich, kannst du keinem erzählen, unter welchen Umständen ich da gearbeitet habe. Aber
ja, naja, wir haben den Grind auf jeden Fall gemacht, wir beide. Ich habe auch ähnliche Erfahrungen, was sowas angeht, gemacht.
Mann, Wahnsinn.
Kann keiner sagen, dass wir nur für die Oberschicht da sind, ne?
Das stimmt. Okay, Klaas, letzter. Und auch hier bin ich wirklich sehr gespannt, was du, wofür du dich entscheidest. Du müsstest einen von beiden behandeln. Entweder ein Kiefergelenk und der oder die Patientin hat hart Mundgeruch. Du musst aber heftig im Kiefer arbeiten, hilft nichts. Oder Patient kommt mit Fersensporen und hat aber richtig heftige Käsefüße. Was würdest du lieber behandeln, mein Lieber?
Fuß.
Echt? Boah, ja. Nee, also da gehe ich gleich mit dem Mundgeruch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Echt? Ja. Nee, also ich finde, für Fuß sind, also Käsefüße können mal vorkommen so.
Habe ich schon ewig nicht mehr bei meinen Menschen gehabt. Ewig nicht, wirklich.
Ja, ich auch nicht.
Danke an alle Menschen, die zu mir in die Praxis kommen.
die Füße gewaschen haben und ja. Ja, würde ich mich auf jeden Fall für entscheiden. Also ich finde Mundgeruch schon auch echt unangenehm. Das kann ja unterschiedlichste Qualitäten annehmen, so ein Mundgeruch, ne?
Das stimmt. Das stimmt.
Und also, genau. Heutzutage ist es ja so, man behandelt mit Maske. Das hat ja auch den Vorteil, dass man manche Gerüche nicht so ganz so doll wahrnimmt. Ne? Ja. Und vor allem, wenn es um Mundgeruch geht und beide eine Maske aufhaben, hat dann mal so einen Doppelfilter.
Das stimmt. Hast du, verzichtest du auf Knoblauch, um deinen Patienten da das zu ersparen?
In deiner Küche? Ja, eigentlich ja. Ja, schon.
Echt
ja.
Interessant. Also, ja. Ehrlicherweise ich nicht. Ich bin aber selber auch total unempfindlich, was das angeht. Und
ich finde es auch nicht so schlimm.
Toll, ja. Noch nicht noch keine Probleme damit gehabt, dass mir das jemand gefeedbackt hat. Aber, liebe Patientinnen und Patienten, solltet ihr das Problem verspüren, sagt es mir bitte. Also ich esse gerne Knoblauch. Also ich mache es jetzt auch nicht exzessiv, aber da lasse ich mich tatsächlich in meinem Alltag nicht so einschränken, um am nächsten Tag dann irgendwie besser zu performen. Zur Not haue ich mir dann 25 Pfefferminz rein und dann geht's ab.
Ja. Es ist, nicht sicher, also wenn ich selber meinen Knoblauchfahne schon wahrnehme, das ist schon ein bisschen unangenehm. Okay, und, ich habe auch meine Tricks, man soll ja Chlorophyll essen. Chlorophyll soll angeblich eines der wenigen Sachen sein, die wirklich hilft dagegen. Muss man aber, glaube ich, schon ziemlich früh einnehmen. Ich habe so Spirulina-Tabs, weißt du, dieses grüne Zeug da in der Praxis. Das müsste man aber, glaube ich, schon vormittags einnehmen, damit das dann wirklich vom Körper schon aufgenommen wird und sich dann mit dem Knoblauch in eine chemische Reaktion eintritt.
So, naja. Alles klar. Ja. Nur noch ein kleiner Lifehack
in unserem Podcast. Genau,
sehr gut.
Genau.
Ja, das war entweder oder mal wieder, mein Lieber.
Ja, kreativ, Dennis, kreativ.
Okay. Kommen wir zu unserer Musikknochen-Playlist. Ich möchte diese Woche wieder ein paar Tracks draufpacken und habe mich jetzt zum einen für einen Pianisten entschieden, der unter anderem in Hamburg, ich glaube, er kommt aus Hamburg, lebt jetzt nicht mehr hier, aber ich bin schon mal live gesehen. Der Gute nennt sich Lambert oder Lambert ausgesprochen, Lambert, glaube ich. Und ist ein Pianist, der dessen Identität nicht bekannt ist. Der trägt immer verschiedene afrikanische Masken und kommt auf die Bühne und gibt dann eins zum Besten. Und zu diesen Tracks habe ich...
Bisschen so wie Ghostface Killer oder wie Sido früher.
Ja, genau. Die haben wahrscheinlich alle den gleichen Maskenhersteller oder Slipknot oder wie auch immer.
Ja.
Und zu dessen Tracks habe ich immer super gerne gelernt in den Osteopathie-Ausbildungsphasen, beziehungsweise meine Bachelor-These ist auch geschrieben und ich möchte den Track Vienna auf unsere Playlist packen.
Dann, schön, höre ich mir mal an.
Bitte?
Höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ich brauche nämlich auch solche Konzentrationsmusik für die Sachen, die ich so machen muss.
Okay. Dann ein Track, den ich von einem Patienten empfohlen habe, bekommen habe, beziehungsweise die Band habe ich empfohlen bekommen, beziehungsweise, warte, war es noch anders? Ich glaube... Naja, irgendwie sind wir darauf gestoßen. Und zwar ist die Band Together Pangea und der Track heißt River. Den möchte ich auf die Playlist packen. Und als allerletztes noch ein bisschen Hip-Hop. People Under the Stairs mit dem Track Acid Raindrops. Einfach ein cooler Track, den ich irgendwann mal entdeckt habe. Und der ist für mich ein Evergreen.
Ja, den kenne ich natürlich auch. Ich bringe zwei Sachen auf die Playlist, die sehr naheliegend sind und auch absolute Klassiker sind. Zum einen wegen A.T. Still, Son of a Preacher Man von Dusty Springfield. Einer der besten Songs der Popgeschichte, wie ich so finde. Sehr, sehr naheliegend, aber kann man sich immer wieder anhören. Auch mehrfach gesampelt worden im Hip-Hop und so. Und zweiter Track auch in Bezug auf Still, weil er ja auch ein Handwerker war, ein Mechaniker, ist wiederum von in der Version von Johnny Cash und ich glaube von June Carter, If I Were a Carpenter, wenn ich ein Tischler gewesen wäre. Mhm. Auch ein sehr schöner Song, wie ich finde.
Alles klar, Mann. Gut, genau. Haben die Tracks auch abgehakt. Wir kommen... zum letzten Programmpunkt unserer heutigen Podcast-Folge und zwar der osteopathischen Kette. Letztes Mal hast du mir angestellt. Jetzt möchte ich dich mal auf die Probe stellen.
Ich bin dran. Ach du Scheiße.
Ja. Okay. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal vom Zwerchfell aus und du erklärst mir eine Kette zur Halswirbelsäule.
Okay, ja, das ist natürlich ein Klassiker. Da kann man zum Beispiel vom Zwerchfell selber ausgehen und es ist sehr kurz. Das Zwerchfell wird ja von der Halswirbelsäule innerviert, vom Nervus phrenicus, vom dritten bis fünften Halswirbelkörper und der Nerv schlängelt sich eben von der Halswirbelsäule durch den Brustraum zum Zwerchfell hin. Genau. Und dann gibt es so dieses Konvergenzphänomen, dass halt zum Beispiel, wenn das Zwerchfell mega angespannt ist, zum Beispiel durch Stress oder durch ein falsches Atemmuster, dass halt eben so diese Störungsmeldung einfach gesagt nach oben transportiert wird und sich halt mit anderen Nerven überschneidet, die vom dritten bis zum fünften Halswirbel da gelegen sind und es eine Überschneidung von diesen Signalen gibt und wir dann halt eben auch eine Störung in den Segmenten haben. Wir könnten zum Beispiel Wirbelblockaden in dem Bereich haben oder halt eben die von diesen Nerven versorgte Muskulatur, ja, dass die halt auch unter Spannung gerät. Das wäre so das Einfachste. Mhm. Das ist jetzt ehrlich gesagt keine richtige Kette, aber ist so indirekt, ja, genau. Ansonsten fällt mir noch ein,
ganz kurz, bevor du ein neues Thema aufmachst, noch eben kurz, was weiß ich, Lifehack, keine Ahnung. Das ist ja das Problem bei einem Genickbruch, dass die Höhe C3 bis C5 ausfällt, sprich die Verbindung vom Nervus phrenicus zum Zwerchfell versagt. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass beim Genickbruch häufig die Menschen ersticken, weil die Atmung zum Erliegen kommt und demnach es dann relativ schnell geht, dass die Leute nicht mehr genug Sauerstoff bekommen und das ist dann tödlich.
Ja, vielleicht auch nicht schnell genug. ich glaube, ich würde den anderen den höheren Genickbruch vorziehen, wenn ich mehr Wasser. Would you rather? würde ich lieber den oben, dass schnell die Lichter ausgeknipst werden. Das wäre mir dann doch lieber.
Ja. Ja, und nochmal kurz zu osteopathischem Verständnis. Also die Nervenbahn, das ist nicht immer nur eine Einbahnstraße von oben runter, sondern es gibt halt auch afferente Strukturen, sagen wir dazu. Also Nerveninformationen, die den ganzen Tag von unten vom Organ oder von der Struktur hoch zum Gehirn führen. Und das war das, was du, glaube ich, erklären wolltest, dass die Spannung da im Zwerchfell, die werden schon registriert, werden nach oben geleitet und über diese Nervenbahn auf dieser Halswirbelsäulenhöhe dann umgeschaltet auf eine andere Nervenbahn. Und wenn das die ganze Zeit passiert bei dieser Umschaltung, dass es da Stress gibt, dann können andere Nerven auch agitiert werden, die dann zum Beispiel lokal Muskeln oder Faszien oder Strukturen verfestigen und dann gibt es Stress im Nackenbereich, obwohl der Nacken eigentlich nicht die Hauptursache ist. So hast du das, glaube ich, gemeint, oder?
Ja, genau, ja. Und da sind wir auch schon so bei dem Klassiker. Also was immer herhalten muss, wenn es um die Osteopathie geht, ist halt die Verbindung von der Leber zur Schulter halt irgendwie, ne? Weil die Leber ja auch am Zwerchfell sitzt. Die Leberkapsel ist mit dem Zwerchfell verwachsen und wird halt auch von diesem Nervus phrenicus innerviert und kann deswegen Schulterprobleme auslösen. Und es dreht sich ja manchmal so weit in der Osteopathie, dass einige Leute sich gar nicht erst die Schulter anschauen, wenn die Schulterschmerzen haben, sondern gleich mit den flinken Osteopathenfingern an die Leber herangehen und so. Ne? Ist halt ein bisschen übertrieben. Ich war ja mal Hundebesitzer, ich bin ja ein sehr großer Hundefreund und sage ja auch, dass ich so gut Babys behandeln kann, weil ich so gut mit Hunden kann, weil das für mich immer so ein und dasselbe ist. Das hören die Eltern nicht immer so gerne.
Die Anfrage von Menschen, die ihre Babys zu dir schicken wollen, ist jetzt so eben auf Null gesunken.
In den Keller gesunken. Ja, ich sag's normalerweise auch nicht immer während der Behandlung. Ist natürlich was ganz anderes. Aber ich war auch mal Hundebesitzer, der gehumpelt hatte auf dem rechten Vorderlauf und dachte mir, okay, ich gehe mal zum Tierosteopathen. Guck mir das mal an, wie die so arbeiten. So, ne? Und auf dem Weg dahin dachte ich so, boah, hoffentlich erzählt mir der oder die jetzt nicht, dass es was mit der Leber ist, ne? Weil das hätte ich auch selber drauf kommen können oder das wäre der idiotische Kurzschluss. Und was hatte der Hund als Problem? Natürlich Leber. Klassiker, ja. Genau. Ja, und ich sollte dann halt Wärmflasche auf die Leber legen, was auch nicht jeder Hund so gerne mag, mit einer Wärmflasche aufs Fell behandelt zu werden. Ich habe dann irgendwann nochmal selber mir den Vorderlauf angeguckt und habe dann ein Triggerband gezogen durch das Hundefell durch. Alter. Und es ging besser, erstaunlicherweise.
Witzig. Wie hast du denn das Triggerband ausgemacht? Hast du einfach auf gut Glück gemacht, oder?
Ja, es ist wieder so eine Parallele. Baby zu Hund. Also Hunde können ja uns nichts erzählen. Babys können uns auch nichts erzählen. Sie haben auch keine Körpersprache, mit der sie zeigen können, wo es weh tut. Und dann muss man sich auf andere Sachen verlassen, auf halt irgendwie typische pathologische Mechanismen, also auf bestimmte Probleme. Ne? Der Hund humpelt oder das Baby kann beim Pullover anziehen, hält das immer den Arm steif oder so. Das signalisiert Schmerzen. Das ist das eine. Das zweite ist dann halt die Palpation. Also man tastet, was findet man dort? Ne? Und so die Haupt, wenn man in diesem FDM-Kontext bleibt, ist es dieses Triggerband, was man halt tasten kann und was halt einfach ganz häufig ist, was eine super häufige Verdrehung, Verklebung der Faszienbänder ist. Und dann tastet man. Es ist schwierig, mit im Hundefell, weil man halt da nicht so durchgleiten kann wie auf unserer menschlichen Haut, ne, die auch mal so einen leichten Fettfilm hat, wo man halt sehr gut rankommt und sehr gut durchgleiten kann. Genau, und da muss man auch noch gucken, so einem Hund kann man auch nicht so leicht erklären, ja, beiß jetzt mal die Zähne zusammen, ich mache hier eben einmal das Ding durch und dann ist fertig, dann ist gut hinterher. Deswegen muss man da so ein bisschen sanfter vorangehen. Genau.
Okay. Ja. Klasse, der Hunde.
Sehr gut.
Ja,
das ja, habe ich auch schon mal gedacht, ob ich mich nicht auch in diese Richtung begeben sollte.
Dafür sind die Leute bereit, richtig ein Vermögen auszugeben, Klaas. Wenn
ja, du es
nochmal richtig dir geben willst finanziell, dann musst
genau.
du in die Tierbehandlung gehen. Ja.
Halte ich auf jeden Fall als Option offen für mich.
Okay. Ja, lieben Dank für auch diese spannende Folge. Hat mir Spaß gemacht, mit dir über einiges ja. zu schnacken. Nochmal an unsere genau. Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind Social Media mäßig auf Instagram vertreten. Sucht euch den Knochenjob Podcast bei Instagram raus. Folgt uns, stellt uns Fragen, gibt uns konstruktive Kritik. Und wenn es irgendwas gibt, was wir hier beantworten sollen oder können, dann tun wir das gerne.
Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Viel Erfolg auf deiner Baustelle und wir hören uns dann bei der nächsten Folge an, durch welche Katastrophen du noch geschlittert bist.
Ja, es wird auf jeden Fall mehr als eine Katastrophe geben.
Alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Jo, hau rein.